Dann möchte ich euch auch ganz herzlich willkommen heißen, und zwar zu einer Predigtserie, die wir in den nächsten Wochen hier haben werden. Ganz besonders möchte ich alle willkommen heißen, die gekommen sind, weil sie so einen Zettel in ihrem Briefkasten gefunden haben oder weil ihnen das jemand in die Hand gedrückt hat. Und zwar geht es in den nächsten Wochen bei uns hier im Gottesdienst um den Frieden. Und wenn wir etwas haben oder wenn uns etwas fehlt in dieser Welt im Moment, dann glaube ich, ist es der Frieden. Ganz egal, ob wir in den Nahen Osten schauen, was da vor sich geht, oder wenn wir die Flüchtlingssituation hier anschauen, oder wenn wir uns die Scheidungsrate in Deutschland betrachten, dann wird klar, dass wenn etwas fehlt in dieser Welt, dann ist es Friede. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir was aktiv unternehmen und dass ihr heute gekommen seid wegen diesem Zettel, dass ihr hier seid, finde ich, ehrt euch, weil es zeigt, dass ihr bereit seid, euch selbst in Bewegung zu setzen und bereit seid, etwas für den Frieden zu tun. Das Thema heute ist Frieden für dich und mich, beziehungsweise wie können wir in unseren engsten Beziehungen Konflikte überwinden. Also möchte ich zuerst mal sagen, wer mich gekannt hat oder wer dabei war vor 14 Jahren, als ich zum ersten Mal in diese Gemeinde reingelaufen bin, der wird mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass im Rückblick, wenn man sieht, wer ich damals war, wie ich damals drauf war, ist es ein Wunder, dass ich heute gefragt werde, hier vorne zu stehen und über Frieden in Beziehungen zu sprechen. Damals hatte ich weißblonde Haare. Und mein Charakter war, wie soll ich sagen, schwierig. Man könnte vielleicht auch nervig sagen. Ich weiß nicht, die in den ersten Diskussionen dabei waren mit mir, die können das wahrscheinlich bestätigen. Ich wusste damals nicht, wie es geht, mich in eine Gruppe zu integrieren. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt keine Freunde gehabt hätte oder so. Wenn ich zurückblicke, aus jeder meiner Lebensphase habe ich immer so ein oder zwei echte Freunde mitgenommen. Aber ich hatte doch nie eine Gruppe oder ich war nie Teil von einer Gruppe. Ich war immer irgendwie so ein Eigenbrötler. Habe mein eigenes Ding gemacht. Die Leute haben mich dafür auch schräg angeguckt und ich habe mir angewöhnt, nicht sehr viel zu geben auf die Meinung anderer Leute über mich. Also am Anfang, als ich hier zum Beispiel in Bibeldiskussionen war, habe ich die ganze Zeit gesprochen, ununterbrochen. Ich hatte zu allem was zu sagen. Ich meine, wer mich kennt, weiß, so ein paar Dinge sind immer noch in meinem Charakter davon. Aber ich konnte überhaupt nicht auf andere Menschen eingehen. Ich hatte überhaupt kein Gespür für Situationen. Und ich erinnere mich damals, da war es oft so, wenn ich in der Gruppe unterwegs war und irgendjemand oder die Gruppenmehrheit oder der Meinungsführer hat gesagt, hey, lass uns da und dahin essen gehen und ich wollte woanders hingehen, dann habe ich versucht, die Gruppe davon zu überzeugen, nicht dahin zu gehen. Und wenn mir das nicht gelungen ist, dann habe ich gesagt, macht doch, was ihr wollt und bin gegangen und habe mein eigenes Ding durchgezogen. Ihr könnt euch vorstellen, ich wurde nicht mehr häufig danach gefragt, mit denen gemeinsam essen zu gehen. Aber Tatsache ist auch, ich war frustriert. Es ist nicht so, dass ich das gemacht habe, weil die anderen mir egal waren. Ich war frustriert, weil ich hatte das Gefühl, keiner respektiert mich, keiner nimmt mich ernst, ich bin den anderen nichts wert. Ich habe es aber auch nicht geschafft. Ich bin dann auch nach Hause gegangen und ich habe gedacht, warum kann ich nicht einfach mal mitgehen mit den anderen? Mich unterordnen, einfach nur das machen, was die anderen sagen. Warum muss ich immer meinen Senf dazugeben? Warum muss ich immer diese Witze machen, über die kein Mensch lacht? Ja, das hat sich auch nicht ganz verändert. Genau, irgendwie konnte ich nicht anders. Und ich bin irgendwann auch zu dem Schluss gekommen, jeder, der mich näher kennt, muss sich eigentlich von mir abwenden, einfach aufgrund der Art und Weise, wie ich bin. Und heute muss ich sagen, ich bin total dankbar, weil wenn ich mich heute hier umschaue, Allein in diesem Raum, dann sehe ich so viele Menschen, die ich liebe, die mir wirklich nahe stehen. Ich habe den Eindruck, ich habe mehr Freunde, die mir auf dem Herzen liegen, als Zeit, mich mit ihnen zu treffen. Das ist leider so. Ich bin gesegnet mit einer tollen Familie. Ich habe eine Frau gefunden, die mich liebt, die mich kennt, so wie ich bin, und die mich trotzdem mag. Und ich habe den Eindruck, ich habe mich enorm verändert in diesen 14 Jahren. Und das verdanke ich in erster Linie der Bibel und dem, was ich da gelesen habe, beziehungsweise den Menschen, die mich nicht abgelehnt haben aufgrund der Art und Weise, wie ich bin, sondern die, weil sie das, was sie in der Bibel gesehen haben, in die Praxis umgesetzt haben, mir trotzdem eine zweite und eine dritte und eine vierte Chance gegeben haben. Und darüber möchte ich heute reden. Ich möchte heute reden über das, was ich in diesen letzten 14 Jahren aus der Bibel gelernt habe, was mir geholfen hat, meine Beziehungen mit anderen Menschen ganz anders zu leben. Und ich hoffe, dass das euch auch ein bisschen ermutigen kann, vielleicht diejenigen, die mich wirklich vor 14 Jahren gekannt haben, dass ihr auch nicht die Hoffnung in euch selber aufgebt oder in andere Menschen aufgebt, weil ich glaube, mit der Bibel kann sich jeder Mensch verändern. Als ich damals angefangen habe, in der Bibel zu lesen, habe ich dort Prinzipien gesehen, die sind nicht normal für diese Welt, weil sie selbstlos sind. Und in unserer Welt, es gibt so einen Werbespruch, der, finde ich, fasst das ganz gut zusammen. In der Welt heißt es, unter dem Strich stehe ich. Und ich habe in der Bibel einen Jesus gesehen, der ist einfach anders umgegangen mit Menschen, als ich irgendjemand anders Mächtigen oder Einflussreichen jemals mit Menschen habe umgehen sehen. Und mich mit ihm auseinanderzusetzen, mir ihn als Vorbild zu nehmen, hat, ohne dass ich es gemerkt habe, mich verändert. Wie können wir also in unseren engsten Beziehungen Konflikte überwinden? Wie können wir in unserer Familie harmonische Beziehungen leben? Wie können wir feste Freundschaften aufbauen? Wie können wir mit unseren Arbeitskollegen harmonisch zusammenleben? Ich möchte mir mit euch, also die Bibel ist voll mit guten Ratschlägen und Beispielen. Ich möchte mir heute 3 Stück herausnehmen, die persönlich was für mich bedeuten und die einfach mit euch teilen. Und das erste ist das Vorbild von Jesus, den anderen höher zu achten. Schlagt bitte auf in Philipper 2. Wir lesen zuerst die Verse 3 bis 5 und dann Verse 6 bis 8 in Philipper 2. Philipper 2, 3 bis 5. Da heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Damals, in der Zeit, als ich die Gemeinde kennengelernt habe, habe ich alle möglichen Dinge ausprobiert, die mir helfen sollten, mein Leben zu verbessern. Ich habe zum Beispiel ein Buch gekauft, das heißt Positiv Denken. Und ich möchte sagen, das entspricht immer noch dem heutigen Zeitgeist. Und die Botschaft da drin war eigentlich, wenn du nur fest genug an dich glaubst, dann kannst du alles erreichen. Ein Tipp, ein sehr praktischer Ratschlag da drin war, wenn du eine Präsentation halten musst und du hast Angst davor, dann geh irgendwo hin, wo dich keiner hört und brülle aus vollem Leib, ich bin ein Löwe. Also ungefähr so. Und wenn du dir das nur oft genug sagst, dann wirst du es irgendwann glauben. Und dann wird es die Art und Weise, wie du deine Rede hältst, verändern. Dann wirst du keine Angst mehr vor den anderen haben. Dann wirst du der Überlegene sein. Und es klappt tatsächlich ein gutes Stück weit. Ich habe das damals ausprobiert. Hat mir vor der einen oder anderen, Präsentation in der Uni geholfen. Aber irgendwie ist es doch so ein bisschen traurig, weil letzten Endes, was da passiert ist, ich rede mir ein, ich bin stärker und ich bin unantastbar, ich bin besser als die anderen. Und schau dich mal an, was Paulus in Philippa sagt über den Umgang mit den anderen und über das, was Jesus uns vorgelebt hat. Da heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei uns haben. Das heißt, wenn der andere etwas sagt, was ich nicht teile oder was ich vielleicht besser weiß, dann soll ich es vielleicht eher auf sich beruhen lassen, als dass ich anfange zu diskutieren und einen Streit über dieses Thema auszulösen. An der Stelle heißt es, es spielt keine Rolle, dass ich es besser weiß. Die Beziehung ist wichtiger. Oder da steht drin, ich soll so demütig sein, dass ich von meinen Geschwistern höher denke als von mir. Ein totaler Kontrast zu unterm Strich stehe ich. Dann heißt es, das soll die Haltung sein, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Und das heißt, Jesus hat das vorgelebt. Stellt euch mal vor, was das für ein angenehmes Klima miteinander ist, wenn du mit Leuten zusammen bist, die dich ausreden lassen. Selbst dann, wenn sie wissen, das macht eigentlich keinen Sinn, was du sagst. Die dich respektieren und die dich wertschätzen. Selbst wenn du vielleicht keine herausragende Persönlichkeit bist. Wenn du vielleicht jünger bist als alle anderen oder älter bist als alle anderen oder wenn du einfacher bist als alle anderen. Und irgendwie, ich habe so drüber nachgedacht und ich denke, das ist so etwas, was man mit echten Freunden fühlt, oder? So fühlt man sich mit echten Freunden. Und interessanterweise, als ich damals in diese Gemeinde gekommen bin, war das, was ich gefühlt habe mit wildfremden Menschen. Nicht, weil sie meine Freunde waren, sondern weil sie das in die Praxis umgesetzt haben, was hier in der Bibel steht. Und ich blicke zurück und ich merke, dass mich das geheilt hat, dass das in meinem Herzen etwas geheilt hat, dieser Umgang mit mir. Lesen wir weiter in Philipper 2, die Verse 6 und 8. Und ich weiß, das ist eine Stelle, die haben wir schon ganz oft gehört, aber ich möchte es mal in den Kontext Beziehungen stellen. Da heißt es, er, über Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wir lesen die Bibel. Und wenn es stimmt, was da steht, dann ist es einfach ein Fakt, dass Jesus göttliche Macht hatte. Ich meine, er befiehlt dem Sturm, sei still und es wird windstill im nächsten Augenblick. Er sagt, wirf dein Netz dort aus und im nächsten Augenblick ist das Netz brechend voll mit Fischen. Er verwandelt Wasser zu Wein. Er heilt Leprakranke. Er heilt Leute, die ihr ganzes Leben lang blind waren. Er läuft über Wasser. Was würdest du machen, wenn du so eine göttliche Macht hättest? Jetzt ernsthaft, was machst du, wenn du Macht hast in deinem Leben? Wenn du befördert bist und jetzt Vorgesetzter bist über andere? Wenn du zu Geld kommst? Oder wenn du einflussreiche Leute kennst? Oder einflussreich bist aufgrund der Art und Weise, aufgrund deiner Personalität. Wie setzt du deine Macht ein? Für dich? Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass Jesus seine Macht einzig und allein dafür eingesetzt hat, andere höher zu achten als sich selbst. Er hat sich keine Villa am Meer gebaut. Er hat sich kein Königreich geschaffen. Er war nicht reich. Zum Gegenteil, das, was er hatte, hat er auch noch verschenkt. Er hat nicht jeden Tag fein gespeist. Dabei wäre das doch noch das Geringste für ihn gewesen und keiner hätte es ihm übel genommen. Was hat er gemacht? Wie schon gelesen, er hat Menschen geheilt, er hat ihnen Gutes getan. Er ist auf reuige Sünder zugegangen und hat mit ihnen eine Beziehung, hat mit ihnen eine Freundschaft aufgebaut. Und deshalb ist der erste Punkt zum Thema Beziehungen mit Mitmenschen ist, folge nicht der Philosophie der Welt, sondern folge dem Beispiel von Jesus. Achte deine Mitmenschen höher als dich. Und dann wirst du in ihren Herzen etwas heilen. Amen. Mein zweiter Punkt, das zweite, was ich in der Bibel sehe, was mich persönlich sehr geprägt hat, was mir sehr wichtig ist, ist sein Beispiel beim Thema Vergebung. Ich lese mal vor, ihr braucht nicht aufschlagen, es sind nur zwei Verse. In Lukas 23, Verse 33 und 34. Lukas 23, 33 und 34. Als sie an die Stätte kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn. Also hier ist die Situation, in der Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Als sie in die Stätte kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Versuch dich ein bisschen in seine Situation hineinzuversetzen. Ich muss sagen, ich kann mich nicht wirklich in seine Situation hineinversetzen. Ich habe so eine Art Schutzmechanismus. Wenn ich wirklich drüber nachdenke, dann schaltet mein Gehirn einfach aus. Ich will mich da gar nicht hineinversetzen. In so eine Situation, wenn ich ans Kreuz geschlagen werde. Aber es ist ein medizinischer Fakt. Wenn du am Kreuz hängst, stirbst du in der Regel durch Ersticken. Weil einfach die Art und Weise, wie du da hängst, kannst du nur noch sehr, sehr schwer atmen. Und wenn dann deine Kräfte nachlassen, schaffst du es irgendwann nicht mehr zu atmen. Und um das Leben noch ein bisschen zu verlängern, hat man meistens noch unten so einen kleinen Sockel an das Kreuz gemacht, sodass die Menschen sich draufstehen können, weil sie dann länger durchhalten. Ohne diesen Sockel war man in 2 Stunden tot. Erstickt, weil man nicht mehr atmen konnte vor Erschöpfung. Jesus hängt am Kreuz. Und für was nutzt er seine letzten Atemzüge? Er nutzt sie, um zu sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, ob er über die Soldaten gesprochen hat, die ihn da ans Kreuz geschlagen haben, oder ob er damit alle seine Gegner gemeint hat. Aber ich weiß, wenn ich am Kreuz hänge, das Letzte, an was ich denke, ist derjenige, der mich gerade ans Kreuz schlägt. Ich bin viel zu sehr mit mir selber beschäftigt. Aber es war Jesus wichtig, so wichtig, zu vergeben, dass er das sogar in so einer Situation noch getan hat. Was für eine heftige Situation. Und Christ zu sein heißt zu vergeben. Ich weiß nicht, ob ich euch, ja, wahrscheinlich kennen viele schon diese Geschichte. Ich möchte trotzdem noch mal erzählen. Als ich an der Uni war, habe ich mal ein Seminar besucht. Da ging es darum, ein Business Case zu machen, beziehungsweise eine Unternehmensgründung vorzubereiten. Und das in einer großen Präsentation, also es war eine Teamarbeit in dem Seminar, am Ende musste man es in einer großen Präsentation vorführen. Das heißt, als Team hat man sich eine Idee ausgedacht, hat eine Marktstudie dazu durchgeführt und hat quasi so eine Werbeveranstaltung dafür gemacht, wie man das dann später den Investoren vorführen würde. Diesen Kurs habe ich belegt und in meinem Team waren 2, die eigentlich keine Studenten waren, sondern die ihr eigenes Unternehmen gegründet hatten und die gedacht haben, das ist super, es standen ganz am Anfang, wir nehmen mal teil an diesem Seminar, dann werden wir viel lernen für unsere Unternehmensgründung. Bei mir war das ein Hauptfach, das heißt, bei mir ging es wirklich um die Note. Und sie hatten natürlich alles Mögliche zu tun. Das heißt, in der Zwischenpräsentation haben sie eigentlich gar nichts wirklich dazu beigetragen. Ich habe die dann alleine gemacht, auch wenn es eigentlich eine Teamarbeit war, habe ich eine Präsentation gemacht und die war sehr gut. Wir haben einen sehr gut bekommen dafür. Und dann ging es zum Ende hin, auf die große Schlusspräsentation zu. Und diese beiden waren so beschäftigt mit ihrer Unternehmensgründung, dass sie keine Zeit hatten, das sich da wirklich vorzubereiten, sich da wirklich hinein zu investieren. Und wir hatten die Aufgaben aufgeteilt und ihren Teil der Aufgaben zu machen. Es war aber auch zu viel, als dass ich das hätte machen können. Das war wirklich eine Teamarbeit, die über das ganze Semester gelaufen ist. Ich habe natürlich meinen Teil vorbereitet und war damit fertig. Und kurz vor der finalen Präsentation gehen die beiden zu meiner Professorin und sagen, es tut uns furchtbar leid. Wir konnten das nicht machen, weil hier unser Kollege, der hat gar nichts gemacht. Wir wollten ja eigentlich, aber er hat überhaupt nichts gemacht und letzten Endes ist uns dann unsere Zeit dann auch zu gut, um ihn da mitzutragen. Und ich habe eine E-Mail bekommen von meiner Professorin, wo sie gesagt hat, sie sind durchgefallen, das ist eine Teamarbeit, ihre beiden Kollegen haben sich zurückgezogen. Und ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, aber nein, ich habe doch meinen Teil. Und ich konnte sie dann so weit dazu bewegen, dass ich wenigstens meinen Teil vortragen durfte, nicht in der Veranstaltung, in der öffentlichen Veranstaltung, wo jeder seinen Vortrag gehalten hat, sondern nachdem alle anderen raus waren, durfte ich nochmal vor und durfte meinen Teil halten. Und der war gut. Und dann hat sie gesagt, na gut, ich drück nochmal ein Auge zu, aber das war eine Teamarbeit, ich gebe Ihnen eine 4+. Und das war eines meiner Hauptfächer, das heißt, es ging wirklich in meine Diplomnote ein. Das hatte Auswirkungen auf meine Diplomnote. Und ich muss sagen, diese Sache hat mich jahrelang verfolgt. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, dass die beiden ihren Teil nicht leisten konnten, das habe ich ja verstanden. Aber dass sie mich benutzt haben, einfach damit sie, um ihr Gewissen zu erleichtern vor der Professorin, darüber bin ich nicht hinweggekommen. Immer wenn ich zurückgedacht habe an diese Situation, dann habe ich gedacht, ich wünsche, dass ich sie niemals mehr sehen brauche. Ich wünsche, dass ihr Unternehmen pleite gegangen ist. Also es war wirklich, ich hatte Gefühle von Hass in meinem Herzen und ich weiß, das soll nicht so sein. Wem schade ich denn, wenn ich nicht vergeben kann? Wem schade ich denn, wenn ich nicht vergeben kann? Ich meine, die beiden haben mich mit Sicherheit schon längst vergessen. Und ich laufe noch Jahre später mit diesem Gefühl von Hass in meinem Herzen rum. Und es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus etwas sagt, das hat mich wirklich motiviert, alles zu versuchen, diese Gefühle zu überwinden. Er sagt es direkt im Anschluss an das Vaterunser, sagt er Folgendes in Matthäus 6. Ich lese Verse 12 bis 15. Da heißt es, er lehrt seine Jünger zu beten, das Vaterunser, und das endet mit, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Und dann, man merkt so richtig, wie er sich zu seinen Jüngern wendet, dann sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und immer wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ich muss es irgendwie schaffen, diese Gefühle zu überwinden. Und mit sehr viel Gebet, mit sehr viel, keine Ahnung, das Niederschreiben, was ich gegen sie habe, dann den Zettel verbrennen und zu sagen, okay, ich lasse es los, habe ich dann wirklich geschafft, irgendwann diese Gefühle zu überwinden. Und jetzt, ich habe diese Predigt geschrieben, ich habe daran zurückgedacht, denn ich habe nichts mehr gefühlt in meinem Herzen. Ich bin so dankbar darüber. Aber das ist eine Sache, die Jesus uns vorlebt. Und das ist eine Sache, die er von uns einfordert. Er sagt, vergebt einander. Das ist wichtig. Und wenn du vergibst, wirst du Friede, vor allen Dingen du wirst Friede in deinem Herzen haben, deinen Mitmenschen gegenüber. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Christsein heißt nicht nur vergeben, sondern es heißt auch, sein Recht aufgeben, sich als Opfer zu sehen. Mein dritter Punkt heißt, lieben oder das Recht aufgeben, sich als Opfer zu sehen. Weil Vergebung ist das eine. Aber wenn du dich von vornherein gar nicht erst als Opfer fühlst, ich glaube, das ist nochmal ein Schritt weiter. Wir hatten vor 2 Wochen haben wir in der Predigt 1. Korinther 13 gehabt. Ich möchte nochmal einen Teil davon vorlesen, die Verse 4 bis 7. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Da ist von der Liebe die Rede. Und da heißt es, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. In der Stelle steckt so viel drin und je mehr ich darüber nachdenke, gedacht habe in meinem Leben, desto wichtiger ist diese Stelle wirklich für mein Leben geworden. Ich möchte 2 Sachen herausgreifen, nämlich einmal in Vers 5, sie rechnet das Böse nicht zu. Und dann in Vers 7, wo es heißt, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Was bedeutet das für Friede in Beziehungen? Ich habe festgestellt, wir verhalten uns oft ganz anders, als hier beschrieben steht. Wir schieben dem anderen die Schuld zu. Wir können nur begrenzt ertragen. Wir glauben an die schlechte Absicht. Wir geben die Hoffnung auf und wir können es nicht weiter dulden. Kurz, wir sind das Opfer. Wie viel Entspannung würde es gerade bei kleinen Konflikten oder bei so ständig schwelenden Dauerkonflikten geben, wenn wir uns in solchen Konfliktsituationen für die Liebe entscheiden würden? Zum Beispiel, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wie oft in einem Konflikt hast du die Schuld bei dem anderen gesucht? Wir wissen natürlich intellektuell, bei einem Konflikt, zu einem Streit gehören letzten Endes immer 2. Und manchmal würden wir das auch nicht laut aussprechen, aber in uns drin denken wir doch, ja, aber der andere, der hat eigentlich die Schuld. Ich weiß, ich war auch nicht perfekt, aber wenn er nicht so gewesen wäre, dann wäre es gar nicht erst dazu gekommen. Warum ist es uns denn so wichtig, dass der andere die Schuld hat? Weil wir dann das Opfer sind. Und das Opfer kann ja nichts dafür. Die Liebe, heißt es, rechnet das Böse nicht zu. Das Böse nicht zurechnen heißt, du selber sagst, der andere konnte ja nicht anders. Eigentlich war es nicht er, sondern es waren die Umstände. Vielleicht war ich es. Liebe sucht danach, den anderen zu entlasten. Sie sucht nach Ausreden für ihn. Jeder, der mal verliebt war in eine Person mit zweifelhaftem Charakter, der weiß, wie erfindungsreich Liebe sein kann, darin Ausreden zu erfinden. Und ich glaube, wenn es nach Gott geht, dann sollte das unser Maßstab sein für Beziehungen. Oder die 2. Stelle, die Liebe glaubt alles. Wie oft hast du erlebt, dass sich jemand etwas fragt und du reagierst total auf die versteckte Botschaft, die du darin hörst? Du gehst durch die Decke. Ich muss gestehen, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. So ist es mir gestern ergangen. Ich stehe hier und rede über Friede in Beziehungen. Und gestern sitzt Jimena auf dem Bett. Ich schaue in ihre Richtung und sie sagt zu mir, warum guckst du so? Oder was schaust du mich an? Und meine Reaktion war, was? Ich gucke nicht besonders, ich gucke immer so. So gucke ich eben. Ich weiß, dass meine Reaktion total lächerlich war. Ich wusste es auch in dem Moment. Aber in dem Moment ging in meinem Kopf gerade so ein ganzer Film ab. Jimena war gerade beim Friseur und sicher hat sie gedacht, dass ich irgendwie über ihre Frisur denke. Oder aber vielleicht Hat sie gedacht, ich gucke sie so an, weil ich was zu kritisieren habe? Oder sie hat gedacht, ich gucke so, weil ich unzufrieden wäre mit irgendwas? In Wirklichkeit war ich bloß müde vom Tag mit den Kindern. Und ich habe wohl irgendwie vor mich hingestiert. Und das Letzte, was ich wollte, war jetzt eine Diskussion darüber, was ich wohl gerade gedacht habe oder was nicht. Kurz, ich war das Opfer. Sie hat meinen Blick falsch interpretiert. Aber was hat Jimena eigentlich wirklich gedacht? Liebe glaubt alles, interpretiere ich als die Liebe glaubt an das Gute. Aber ich habe gleich an irgendwas Schlechtes geglaubt. Wie oft reagieren wir auf eine versteckte Botschaft, obwohl wir gar nicht wirklich sicher sind, dass das die Botschaft ist? In der SMS sagt es, wo warst du gestern? Wir denken so, wow, das ist mal ein Vorwurf, wo kommt das her? Oder will der mich kontrollieren? Oder jemand sagt, dein Kind ist laut. Wir sagen, wir interpretieren, dein Kind ist schlecht erzogen. Du hast es nicht im Griff. Vielleicht hilft es mal nachzufragen. Denkst du, mein Kind ist schlecht erzogen? Nein, 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 nee, ich habe nur gerade so drüber nachgedacht. Mit der Stimme wird er später mal ein guter Sänger, da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, vielleicht ist dieses Beispiel ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Meistens denkt der andere schon, dein Kind ist schlecht erzogen. Aber Liebe glaubt alles heißt, nicht nur nicht an das Schlechte zu glauben, sondern an das Gute zu glauben, selbst wenn die andere Person wahrscheinlich das Schlechte meint. Wenn es wahrscheinlich genauso gemeint war, wie es klingt, trotzdem an das Gute zu glauben. Weil erst dann ist es wirklich Liebe dem anderen gegenüber. Bist du jemand, der schnell beleidigt ist oder der leicht zu verletzen ist? Ich will nicht sagen, dass du kein Recht dazu hast. Aber lies dir mal diesen Abschnitt durch. Ich glaube, dass Gott will, dass wir unser Recht, uns als Opfer zu fühlen, aufgeben. Und zwar nicht erst Jahre später, nachdem wir uns zur Vergebung durchgerungen haben, sondern schon in den kleinen Situationen des Alltags. Und dann werden wir zu Friedensstiftern in Beziehungen. Dann können wir Konflikte in unseren engsten Beziehungen vermeiden, bevor sie überhaupt erst aufkommen. Mein Fazit. Das Thema heute ist Frieden für dich und mich. Wie können wir in unseren engsten Beziehungen Konflikte überwinden? Ihr habt gesehen, ich habe keine psychologischen Konzepte erklärt. Ich habe auch nicht irgendwelche Beziehungsratgeber zitiert. Es ist euch vielleicht sogar aufgefallen, ich habe noch nicht mal über die beiden Seiten der Medaille gesprochen, sondern einzig allein über deine eigene Seite in der Medaille. Es ist tatsächlich so, vor dieser Predigt habe ich mir verschiedene psychologische Ansätze zur Konfliktlösung durchgelesen, auch wenn ich sie jetzt nicht hier eingebracht habe. Und was mir dabei aufgefallen ist, entweder bemüht man sich bei diesen Ansätzen um eine Ausgewogenheit, also die gesunde Mitte, den fairen Kompromiss zu finden, oder aber man bemüht sich darum, seine eigene Verhandlungsbasis zu stärken durch die Art und Weise, wie man mit dem anderen kommuniziert. Wenn ihr aber in die Bibel schaut, dann seht ihr da was ganz anderes. In der Bibel geht es darum, den anderen höher zu achten als sich selbst, ihm zu vergeben. Es geht darum, was es bedeutet, ihn zu lieben. Und wenn ich zurückblicke, dann sehe ich, dass das mein Leben radikal verändert hat. Aus Positivdenken ist nichts übrig geblieben. Aber die Art und Weise, was die Bibel sagt, wie wir Beziehungen leben sollen, hat meine Lebensqualität radikal erhöht. Wenn du heute hier als Gast bist und du bist ehrlich auf der Suche nach Frieden in deinen Beziehungen, dann möchte ich dir einen Rat geben. Gott sagt, er verspricht uns Friede in unserem Herzen, so wie wir das in einem Lied vorhin gesungen haben. Aber ich glaube nicht, dass der Ansatz, den ich gerade vorgestellt habe, so ganz ohne Jesus und ohne Glauben an Gott funktionieren kann. Weil es ist mehr als Beziehungsratschläge. Es ist mehr als ein psychologischer Ansatz. Das, wovon ich gesprochen habe, ist Teil einer Beziehung mit Gott. Und ich kann versprechen, dass dich das frei machen wird. Aber wenn du das willst, musst du dich in allererster Linie erstmal auf die Suche nach Gott machen. Und dann wird er dir Rat geben, dann wird er zu deinem Vorbild werden und dann wird er dich unterstützen. Und wenn du jemand bist, der schon länger hier ist, der sich schon seit mehreren Jahren als Jünger Jesu sieht, dann möchte ich dich herausfordern, wie lebst du deine Beziehungen? Nicht nur hier in der Gemeinschaft, wo alle so nett miteinander sind, sondern auch außerhalb. Gibt es Menschen, auf die du eigentlich hinabsiehst, die du nicht höher als dich stellst oder denen du nicht verziehen hast, den du vielleicht nicht verzeihen willst? Wie reagierst du, wenn dich jemand verletzt? Bist du dann beleidigt oder reagierst du mit Gnade? Vielleicht ist es auch für dich wieder Zeit, dich zurückzubesinnen. Und vielleicht wirst auch du dann wieder mehr Friede in deinem Herz verspüren. Gott ist die Ehre. Amen.